Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir freuen uns, dass Sie mit uns in die Woche starten.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Und wir starten in diese Woche gleich mit der designierten Familien-EU-Integrations- und Jugendministerin Claudia Plackholm von der ÖVP. Freut mich sehr, dass Sie bei uns im Studio sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Plackholm, fangen wir gleich mit dem Thema Kopftuchverbot an. Das hat ja durchaus auch schon für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt wissen wir, der erste Versuch, quasi das Kopftuch für Volksschülerinnen durchzusetzen, der wurde vom Verfassungsgerichtshof gekippt damals. Jetzt wollen Sie, will Ihre Regierung das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige, also für Minderjährige einführen. Das ist noch ein Schritt weiter. Warum soll das dieses Mal halten?
Ich finde es zuallererst ganz wichtig, dass wir uns im Regierungsprogramm darauf geeinigt haben, weil es uns auch wichtig ist, dieses Zeichen zu setzen. Und da spricht weniger die Integrationsministerin aus mir, sondern vielmehr die Jugendministerin, dass junge Musliminnen genauso die Chancen unserer freien westlichen Gesellschaft wahrnehmen können, dass sie nicht unfreiwillig innerhalb der Familie beispielsweise gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen. Und ja, der Verfassungsgerichtshof hat einmal schon das Kopftuchverbot für Volksschülerinnen aufgehoben. Aber gleichzeitig muss man hier schon sehr genau auch auf den Wortlaut, auf die Begründung auch achten. Ich bin hier sehr intensiv im Austausch mit Verfassungsexpertinnen und Experten und es schließt ja nicht aus, dass es in einer anderen Art und Weise formal wieder zu diesem Verbot kommen kann. Wir tauschen uns aktuell über unterschiedlichste Möglichkeiten aus. Eine davon könnte ein Stufenmodell sein.
Wir kommen gleich zu dem Stufenmodell, aber vielleicht noch eine ganz konkrete Nachfrage da. Wenn Sie jetzt dafür in Kauf nehmen müssen, dass zum Beispiel Kinder kein Kreuz mehr tragen dürfen, gerade in Volksschulen, gibt es oft die Erstkommunion, wo Kinder dann sozusagen ein kleines Kreuz von den Großeltern bekommen, würden Sie das in Kauf nehmen, dass man dieses Kreuz dann auch in der Volksschule nicht mehr tragen darf, in der Unterstufe nicht mehr tragen darf, wenn eben es dafür auch ein Kopftuchverbot gibt? Weil das hat ja schon miteinander ein Stück weit natürlich zu tun.
Nein, das würde ich definitiv nicht in Kauf nehmen, weil wir uns im Regierungsprogramm darauf verständigt haben, das Kopftuch für Mädchen zu verbieten. Das hat einen genauen Hintergrund, weil wir einfach die Unterdrückung von Frauen, von jungen Mädchen hier auch unterbinden wollen. Und das kann in letzter Konsequenz nur mit einem Verbot umsetzbar auch sein, wenn wir uns in der Welt umsehen, wo Frauen verschleiert im öffentlichen Leben sind, wenn sie überhaupt im öffentlichen Leben wahrnehmbar sind, dann ist das vor allem in Ländern, wo der radikale Islam im Vormarsch ist. Und ein Kopftuch hat an einer 8-, 9-, 10-Jährigen definitiv nichts verloren. Und das ist selbstverständlich ein wichtiges Zeichen von uns. Aber ich wünsche mir hier ganz einfach auch, dass wir ja dieses Zeichen der Unterdrückung hier, dass wir dementsprechend auch begegnen können.
8, 9, 10 haben Sie jetzt gesagt, das wird natürlich auch für eine 13-Jährige zum Beispiel gelten, die das mitunter vielleicht auch freiwillig tragen wollen würde in dem Alter dann schon. Aber weil Sie auch gesagt haben, es geht um den Wortlaut natürlich auch. Das ist und der Verfassungsgerichtshof, der hat damals eben gesagt, es muss bei der Gestaltung des Schulwesens auf religiöse und weltanschauliche Neutralität geschaut werden und die muss gewahrt werden. Aber jetzt, um nochmal auf die Kreuzkette zurückzukommen, die wäre ja dann auch ein Symbol von Religion.
Ich glaube, man muss hier einfach weniger auf das religiöse Symbol abzielen, sondern mehr auf die Verdeutlichung, dass hier Frauen, dass hier Mädchen, 8, 9, 10, 11, 12, 13-Jährige, unfreiwillig ein Kopftuch tragen.
Das können Sie aber nicht sagen, ob es freiwillig oder unfreiwillig ist.
Deswegen,
also das können Sie mit einem Gesetz nicht evaluieren.
Naja, deswegen bin ich gerade sehr intensiv im Austausch mit Expertinnen und Experten, wie wir das lösen können, dass wir zum Beispiel hier auf den Einzelfall auch abzielen können. Das ist, wenn Mädchen hier begründen, dass sie freiwillig das Kopftuch tragen, dass das möglich ist, aber genauso auch, dass es unterschiedliche Konsequenzen geben kann, vom Gespräch mit den Eltern bis hin zur Heranziehung der Schulpsychologie, bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe, weil, und das ist, wie gesagt, ein Thema für mich als Jugendministerin, weniger als Integrationsministerin, als Jugendministerin, dass ich mich hier schützend vor Mädchen stellen möchte, schützend vor jungen Musliminnen stellen möchte, dass sie nichts unfreiwillig machen, zu dem sie innerhalb der Familie vielleicht gezwungen werden, weil sie sollen genau die gleichen Chancen auch haben. Und da beginnt im Kindesalter die Unterdrückung von Frauen.
Das heißt aber, Entschuldigung, ganz kurz noch nachgefragt, weil Sie gerade gesagt haben, dann sollte man auch den Einzelfall anschauen oder das wäre zumindest das Ziel. Das heißt dann aber, es könnte auch Ausnahmen geben.
Das schauen wir uns jetzt im Detail an, wie wir es rechtlich umsetzen können. Aber es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wie wir dieses Verbot umsetzen können. Wir achten hier natürlich sehr genau auf den Wortlaut und die Formulierung.
Das ist auf jeden Fall rechtlich sehr kompliziert. Aber wenn man es dann im Alltag sieht, vielleicht nur, dass man sich auch da was darunter vorstellen kann. Wenn das dann rechtlich hält, Sie haben diesen Stufenplan schon ganz kurz angesprochen, wie würde das dann ablaufen? Müssen das dann die Lehrerinnen und Lehrer kontrollieren? Das Mädchen würde dann trotzdem mit Kopftuch kommen, da würde es dem Gibt es ja den Schulverweis oder was ist da die letzte Möglichkeit? Ich kann mir das eben ganz schwer vorstellen im Schulalltag.
Wie gesagt, wir sind jetzt hier sehr intensiv in der Ausarbeitung des Vorschlages. Es ist eines der ersten Projekte, das ich als Ministerin angehen werde.
Und gleich ein kompliziertes.
Genau vor drei Wochen hat erst die Angelobung stattgefunden der neuen Bundesregierung. Also ein bisschen Zeit müssen Sie uns noch geben.
Das ist auch nicht das einzige komplizierte Thema, das Sie als Ministerin angehen werden, müssen. Schauen wir vielleicht einen Schritt weiter. Sie haben sich committed oder die Regierung hat sich im Programm committed zu einem verpflichtenden Integrationsprogramm. Jetzt gibt es Deutschland-Wertekurse ja schon für Asylberechtigte und jetzt soll es auch für Geflüchtete mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit verpflichtend kommen. Also das ist zumindest neu geplant. Wenn sich da jetzt jemand nicht dran hält und sagt, nein, ich möchte nicht in diesen Deutschkurs oder einfach nicht hingeht in einen Deutschland-Wertekurs, was sind denn da dann die Sanktionen und Strafen, die Sie sich vorstellen können?
Das könnte zum Beispiel ein Streichen von Sozialleistungen sein. Das sehen wir, dass das in Bundesländern wie Oberösterreich oder Niederösterreich gut funktioniert, dass das umgekehrt eben auch zu einer Motivation führt, die verpflichtenden Deutsch- und Wertekurse auch abzuschließen. Und das finde ich insofern auch wichtig, wenn wir ein verpflichtendes Integrationsprogramm vorschlagen, wenn wir klar aussprechen und artikulieren, was wir von den Menschen erwarten, die nach Österreich kommen, die hier eine Zukunft haben wollen, ja, dann braucht es selbstverständlich auch Konsequenzen, wenn wir es einfordern. Sonst wäre jede Maßnahme am Ende des Tages zahnlos.
Diese Kürzung von den Sozialleistungen gibt es eben in Oberösterreich und Niederösterreich um bis zu 50%. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, dass das österreichweit kommt.
Ich finde das eine sehr vernünftige Maßnahme, weil sie einen Lenkungseffekt hat und weil das Kürzen von Sozialleistungen der zentrale Hebel ist, den wir haben, um Integration auch einzufordern. Wir fordern von den Menschen, die nach Österreich kommen und die hier leben wollen, dass sie Teil werden, dass sie die deutsche Sprache lernen, dass sie bereit sind, sich am Arbeitsmarkt zu integrieren und um einen Job umzusehen und natürlich auch, dass sie sich an unsere Regeln und Gesetze und Werte halten.
Was sind die Signale aus den Bundesländern? Kommt da ein Ja, das wollen wir auch? Das ist ja, jetzt gibt es in zwei Bundesländern, in der anderen nicht. Da muss man ja auch mit den Bundesländern sprechen.
Ja, bei den Bundesländern geht die Reise in die Richtung, dass man nach und nach diese Modelle aus Ober- und Niederösterreich auch übernimmt. Wien ist hier die letzten Jahre einen gänzlich anderen Weg gegangen. Und das hat ja natürlich auch dazu geführt, dass hier ja deutlich mehr Pull-Faktoren auch vorhanden sind, was schon fast wie ein Magnet gewirkt hat, weil Zuwanderer in erster Linie in der Bundeshauptstadt sich ein finanziell gut abgesichertes Leben machen haben können. Und wenn man das koppelt an Integrationsbemühungen, an Anforderungen, die wir hier auch stellen, wenn Menschen hier eine Zukunft haben wollen, dann ist das, glaube ich, ein sehr zentraler Hebel und eine gute Motivation.
Jetzt abgesehen davon, wie das in den Bundesländern ankommt, in Wien wissen wir, das ist SPÖ geführt, das ist jetzt auch ein Koalitionspartner von Ihnen, die SPÖ. Was Sie jetzt gerade gesagt haben oder wofür Sie eigentlich auch hier werben, dass man eben die Sozialhilfe auch kürzen könnte, wenn jemand integrationsunwillig ist, ist das denn mit den Regierungspartnern abgesprochen?
Ja, natürlich, das ist ja auch Teil unseres Regierungsprogrammes, dass wir dieses verpflichtende Integrationsprogramm mit Konsequenzen
aber
umsetzen werden.
Aber einheitlich auch?
Ja, wir haben eine Reform der Sozialhilfe genauso auch drinnen. Der Bund gibt hier einen gewissen Rahmen vor. Die Bundesländer, 8 der 9 Bundesländer bewegen sich in diesem Rahmen. Wien ist die letzten Jahre hier einen anderen Weg gegangen. Aber natürlich ist es das Interesse der gesamten Bundesregierung, aller 3 Parteien, die vertreten sind in der neuen Bundesregierung, dass Integration möglich ist, dass Integration gelingen kann und dass wir das von den Menschen auch einfordern, die nach Österreich kommen. Und dass das nicht einfach ist, das belegen auch die Zahlen, weil wir eben bei den Voraussetzungen, wenn es später dann um die Arbeitsmarktintegration geht, um Bildung auch geht, schon sehen, dass es sehr, sehr schwierig ist für die Menschen, die hier bereits einen Bleibestatus haben, die asylberechtigt sind, die subsidiär schutzberechtigt sind, dass hier zum Beispiel 2/3 nicht im lateinischen Alphabet alphabetisiert sind, dass sie Wörter nicht lesen können, dass sie zum Teil auch in der eigenen Muttersprache nicht alphabetisiert sind. Und das macht ja natürlich, bedeutet das Schwierigkeiten, die immer fortangeschleppt werden.
Das heißt, die Experten, die Sie auch oben beim Kopftuchverbot, das wir schon besprochen haben, zu Rate ziehen, die müssen ja auch hier zu Rate ziehen. Ich muss wieder den VfGH nennen, der hat das 2019 das Sozialhilfegesetz damals auch gekippt, eben unter der Aussage, dass sozusagen Sprachkenntnisse, fehlende Sprachkenntnisse nicht reichen, dass man dann sagt, mehr oder weniger, man zahlt die Sozialhilfe nicht mehr aus. Jetzt ist es so, man kann natürlich den Leuten sagen, sie müssen jetzt in eine Deutschklasse gehen, aber man kann sie nicht zwingen, dass sie dort Deutsch lernen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Na, die Praxis zeigt, dass das sehr wohl funktioniert und in meinem Heimatbundesland Oberösterreich wird das seit Jahren schon so gepflegt, dass dort verpflichtend Deutschkurse und Wertekurse gemacht werden müssen, dass auch Nachweise erbracht werden müssen, dass man sich um eine Arbeitsmarktintegration bemüht, um einen Job bemüht.
Also diese Nachweise,
ja, dass man diese Nachweise auch seitens des AMS einfordert. Hier ist ganz wichtig, dass die betreffenden Stellen und Behörden gut und eng miteinander kommunizieren, auch was zum Beispiel den Datenaustausch betrifft. Und wenn kein Bemühen, so steht es im Landesgesetz, wenn kein Bemühen festgestellt werden kann, können bis zu 50% Sozialleistungen gestrichen werden. Und das ist ein gutes Modell und es funktioniert in den Bundesländern.
Sie haben ja Wien gerade so ein bisschen als Negativbeispiel, was die Sozialhilfe angeht, auch angesprochen. Wien möchte auch bei einem anderen Thema noch einen anderen Weg gehen, nämlich bei der Sachleistungskarte. Die soll ja auch für die Grundversorgung bundesweit einheitlich kommen. Wie sehen Sie denn da den Fall?
Die Sachleistungskarte ist eine sehr gute Möglichkeit, dass man eben hier auch Zugewanderten gewisse Unterstützungsleistungen hier auch ganz konkret und zielgerichtet auch geben kann. Dass die Sachleistungskarte genau für gewisse Aufwendungen, die ich selbstverständlich brauche, wenn ich nach Österreich komme, aufwenden kann, aber für nicht mehr. Und ich denke, das ist ein guter Weg, der eben hier auch schon in Pilotländern angegangen wird in Österreich.
Die Kritik dran von Stadtrat Hacker ist ja immer, dass es keine belastbaren Zahlen gibt. Und er sagt, im Prinzip ist das teurer, als wenn man das Geld direkt auszahlt. Können Sie denn gar nichts abgewinnen? Kennen Sie belastbare Zahlen, die sagen, das ist günstiger, wenn man diese Sachleistungskarte gibt?
Ja, die Sachleistungskarte befindet sich ja aktuell in einer Pilotphase und wird getestet. Dann werden wir hoffentlich diesen Praxistest auch haben und belastbare Zahlen. Aber es ist definitiv ein Modell, das man auch bundesweit andenken soll.
Entschuldigung, aber wenn Sie sehen, dass das teurer ist am Ende des Tages, es geht ja trotzdem auch um Steuergeld.
Wie gesagt, man muss sich anschauen, welche Zahlen am Ende des Tages herauskommen. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass bei der Sachleistungskarte gewisse Leistungen einfach finanziert werden können. Nichts anderes, dass das Geld nicht für Glücksspiel oder Suchtmittel verwendet werden kann, ist, glaube ich, selbstredend, wenn wir von der Grundversorgung sprechen. Und deswegen sollten wir solche Möglichkeiten ja auch in Betracht ziehen, so wie es auch andere Länder machen.
Und jetzt der andere Fall, wenn die Evaluierung positiv ausfällt zugunsten der Sachleistungskarte, glauben Sie, dass man dann Wien auch überzeugen könnte, an Bord zu kommen? Also Sie streben dezidiert an, dass das eben wirklich alle Bundesländer so übernehmen, oder? Auch Niederösterreich und Wien.
Ist jetzt nicht primär ein Thema von mir als Integrationsministerin, weil es hier doch eher um das Sozialressort auch geht. Aber ich denke, hier kann man sich durchaus die Best Practices der Bundesländer auch abschauen.
Kommen wir zum Integrationsthema zurück. Es ist auf jeden Fall auch ein Thema, dass Menschen, die schon länger hier leben oder auch Kinder, die ganz einfach in Österreich aufgewachsen sind, natürlich die österreichische Staatsbürgerschaft haben, dass die Integration nicht auch immer geklappt hat. Bundesregierung, auch die Bundesregierung davor, hat versucht, mit vielen Maßnahmen dem entgegenzuwirken. Warum hat das bis jetzt noch immer nicht geklappt? Es gibt einfach noch immer viele, die eben in der eigenen Bubble leben und da gar nicht rauskommen.
Es gibt sehr, sehr viele Integrationsangebote, die letzten Jahre intensiviert wurden, die von vielen Ehrenamtlichen und Organisationen und Vereinen genauso auch angeboten werden, die von Institutionen wie dem Staat und dem Integrationsfonds vielen mehr zur Verfügung gestellt werden. Aber deswegen müssen wir hier eben auch verpflichtende Schritte setzen. Es ist bisher eben nicht an Maßnahmen geknüpft, an Konsequenzen geknüpft. Wenn man zum Beispiel eben das jetzt mit der Sozialhilfe, mit dem Bezug der vollen Sozialhilfe verbindet, denke ich, ist hier schon eine Motivation da, sich besser zu integrieren. Aber es stimmt, wir haben Probleme auch mit Menschen, die schon in Österreich aufgewachsen sind zum Teil, wobei ich muss schon auch sagen, es gibt hier viele gute Beispiele.
Die Ausnahme natürlich, muss auch schon noch dazu sagen.
Ich hoffe eher die Regel, wenn wir über Menschen auch aus Ex-Jugoslawien sprechen, dass viele sich hier gut integriert haben, auch in Vereinen gut angekommen sind. Aber gleichzeitig, und das ist das Problem, was ich vorher angesprochen habe, haben wir einfach die letzten Jahre zunehmend Menschen in Österreich, sind Menschen nach Österreich zugewandert, die zu 2/3 nicht einmal Buchstaben in unserer Sprache lesen können. Zum Teil auch nicht in der eigenen Muttersprache. Und wenn mehr als die Hälfte der Volksschülerinnen und Volksschüler nicht nur in Wien, auch in Linz, in Graz, in Salzburg, in größeren Städten nicht mehr Deutsch als Umgangssprache oder Muttersprache pflegen, dann sind es natürlich Kinder und später Jugendliche, die weniger Chancen haben, dass sie eine Berufsausbildung machen, dass sie vielleicht studieren gehen können, dass sie einen Beruf ergreifen können. Das sind alles Probleme, die sie nachher dann auch verschleppen. Und deswegen ist uns so wichtig, dass Deutsch hier auch der Schlüssel zu gelungener Integration sein kann.
Da sind wir eigentlich schon beim Thema Familiennachzug, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, dass die Schulsysteme ja da teilweise auch wirklich überlastet waren, das ist ja auch deswegen passiert, weil eben so viele Kinder, Jugendliche über diesen Familiennachzug Nachzug in den letzten Jahren, zumindest bis 2023, nach Österreich gekommen sind. Jetzt wollen Sie, will die Regierung diesen Familiennachzug stoppen. Das haben Sie im Ministerrat schon beschlossen. Aber wie zuversichtlich sind Sie denn, Sie sind ja auch für EU-Agenten zuständig, dass man das bei der EU auch wirklich argumentieren kann und diese Notfallklausel da zücken kann?
Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Wir arbeiten hier aktuell an der rechtlichen Ausgestaltung. Das Innenministerium ist damit betraut. Innenminister Gerhard Kahner hat schon vorletzte Woche, das Zeitgefühl ist etwas anderes, seit den letzten 3 Wochen durch die Intensität, seit wir in der zweiten Ministerratssitzung eben das Aussetzen des Familiennachzuges beschlossen haben, schon die Kommission auch verständigt darüber, über diese Maßnahme, dass wir diese Schutzklausel, diese Notfallklausel ziehen werden. Und übermorgen findet Nationalratssitzung statt im Parlament. Dort können schon die ersten Beschlüsse in diese Richtung gefasst werden.
Aber im Prinzip heißt es ja, nur dann kann man die Notfallklausel ziehen, dass die öffentliche Sicherheit in Gefahr ist. Jetzt ist die ÖVP seit 2017 für das Thema Migration im Großen und Ganzen zuständig. Hat die ÖVP da Fehler gemacht, wenn jetzt die öffentliche Sicherheit so groß gefährdet ist, dass man sogar zur EU gehen muss, um eine Notfallklausel zu ziehen? Ist ein bisschen Selbstkritik auch dabei?
Na, ich glaube, man sieht einfach, dass unsere Systeme überlastet sind, ganz deutlich. Das hat die letzten Jahre zugenommen, weil wir uns nicht in erster Linie qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland nach Österreich geholt haben, sondern weil im Rahmen der illegalen Migration Menschen zu uns gekommen sind, die unsere Systeme überlasten. Das Sozialsystem haben wir bereits angesprochen, der Bildungsbereich durch den Familiennachzug, Kinder, die Deutsch nicht als Umgangssprache oder Muttersprache pflegen, das erschwert für den gesamten Klassenverband Unterricht, Fachunterricht, der damit schwieriger möglich ist. Und wir wollen natürlich auch mit diesen Maßnahmen, dass wir den Familiennachzug jetzt aussetzen, auch den Grundstein dafür legen, dass wir eine gewisse Datenbasis auch haben und Prognosen treffen können, regionale Prognosen treffen können, wann es zu einer Auslastung unserer Systeme auch in Zukunft kommen kann. Im Gesundheitsbereich, am Arbeitsmarkt, im Wohnungswesen und vieles dergleichen. Also ich denke, das wird schon sehr zentral sein, dass wir uns eben hier auch für die Zukunft absichern. Die Zahlen beim Familiennachzug sind schon niedriger geworden in den letzten Monaten, aber wir wollen das einfach auch für die Zukunft im Gesetz auch festhalten können, weil wir mit den Menschen, die aktuell in Österreich sind, die zu integrieren sind, und das ist immer etwas, was von beiden Seiten erforderlich ist, dieser Wille, weil wir damit schon genug ausgelastet und gefordert sind.
Jetzt ist ja aber gerade diese Problematik des Familiennachzugs, bleiben wir noch kurz dabei, ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das ist nicht so wie 2015, wo plötzlich ganz Europa, und auch da jetzt wahrscheinlich nicht sein müssen, überrascht war von einer Flüchtlingswelle. Ihre Vorgängerin war auch von der ÖVP, Susanne Raab, für Integration zuständig. Hat da nicht trotzdem die ÖVP etwas versäumt, hier wirklich Maßnahmen zu setzen? Ich weiß, Sie sagen, wir haben viele Integrationsmaßnahmen gesetzt, aber auf der anderen Seite steht jetzt halt die Argumentation der Regierung, die sagt, wir haben einen nationalen Notstand.
Naja, den Familiennachzug hätten wir ja schon gerne in der letzten Legislaturperiode gestoppt, beendet. Das war mit dem Koalitionspartner leider nicht möglich, mit den Grünen nicht möglich. Sie erinnern sich, das Beste aus beiden Welten hat ja schon im Vorhinein definiert, dass wir gewisse Bereiche haben, wo wir nicht einig werden. Und das war einer dieser Themenbereiche, der Stopp des Familiennachzuges. Das Innenministerium hat dann auch in der letzten Legislaturperiode nach den eigenen Möglichkeiten geschaut, welche Maßnahmen es setzen kann, damit der Nachzug trotzdem eingedämmt werden kann. Zum Beispiel, indem DNA-Tests angefordert werden. Und das hat schon zu einer Zurücknahme des Familiennachzuges geführt. Zeigt auch sehr deutlich, dass hier offenbar bisher Missbrauch auch stattgefunden hat. Und wir sind sehr froh, dass wir uns im Regierungsprogramm darauf geeinigt haben und dass es auch gleich in der zweiten Ministerratssitzung das große Thema war.
Lassen Sie uns noch ganz kurz vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs zum Thema Hassverbrechen kommen. Ende letzter Woche ist ein ganz großes Hassverbrechen bekannt geworden. Sie haben gesagt, was mir Sorgen bereitet, ist, dass Hass, den homosexuelle Paare ausgesetzt sind, dass das eben auch ein Thema der Integration ist. Jetzt nicht im Zuge dieses Falls, das haben wir davor gesagt, aber auf jeden Fall von den 13 Personen, die da jetzt in U-Haft sind bei diesem Hassverbrechen, vor allem auf Homosexuelle, hat das eben abgezielt, ist der größte Teil eben aus Österreich und hat keinen Migrationshintergrund. Wie sehen Sie das? Ist Hass auf Homosexuelle, ist das ein Migrationsproblem auch? Wie würden Sie das einschätzen jetzt?
Offenbar nicht nur. Und ich finde es furchtbar, was hier passiert ist. Ich denke, es sind mittlerweile schon mehr als 13 Menschen, die hier festgenommen worden sind.
In Untersuchungshaft. Also 18 sind festgenommen und 13 davon sind in aktueller Untersuchungshaft. Ja. 26 Razzien. Also was wir feststellen können, es ist ein größeres Netzwerk.
Und es ist unglaublich, was hier passiert ist. also zur Selbstjustiz zu greifen, ist etwas, was in Österreich einfach nichts verloren hat. Über Recht und Unrecht entscheiden bei uns in einem ordentlichen Rechtsstaat die Gerichte. Ich glaube, ich habe die letzten Jahre inhaltlich gezeigt, wie wichtig mir das Thema ist, dass Menschen nicht vorgeschrieben wird, wie sie zu leben haben, dass jeder, und es ist ja auch keine Entscheidung, die man trifft, in wen man sich verliebt, sondern das ist etwas, ja, das passiert. Und auch mal zu den schönsten Dingen im Leben zählen kann. Und es ist furchtbar, was hier zum Licht irgendwo auch gekommen ist. Ich möchte der österreichischen Polizei auch danken für diese intensive Ermittlungsarbeit. In 7 Bundesländern, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben diese Hausdurchsuchungen auch stattgefunden. Und wichtig, dass dieses Netzwerk hier auch aufgedeckt wird.
Noch ein bisschen ein atmosphärisches, leichteres Thema zum Schluss. Jetzt, wir wissen, seit 3 Wochen ist die Regierung angelobt. Sie haben gesagt, so ein bisschen haben Sie das Zeitgefühl schon verloren, weil es so eine intensive Zeit war. Wie läuft es denn bis jetzt so als Mini-erstes Resümee?
Ich glaube, wenn man das Zeitgefühl schon etwas verloren hat und glaubt, die letzten 3 Wochen waren eher 3 Monate, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir intensiv arbeiten rund um die Uhr, dass wir jede Woche viele neue Beschlüsse auch zusammenbringen im Ministerrat, dass sehr intensiv an den neuesten Gesetzesvorschlägen auch gearbeitet wird. Diese Woche ist insofern auch eine intensive Woche, weil auch der Nationalrat wieder regulär auch tagen wird. Und ja, auch die Regierungsklausur, die erste, die letzte Woche stattgefunden hat, war auch atmosphärisch, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns ja als 3 Parteien gut zusammenfinden. Ich bin sehr zuversichtlich, auch wenn es das erste Mal ist für Österreich, dass 3 Parteien zusammenarbeiten. Ich habe mir dafür auch schon Erfahrungswerte von meinen Kolleginnen und Kollegen als EU-Minister in den Mitgliedstaaten auch holen dürfen. Da ist es durchaus schon
doch
fast die Regel.
Es
sind 4, 5 Parteien sogar in nationalen
Aber
Regierungen.
Merken Sie einen Unterschied in der Arbeit, dass es jetzt 3 Parteien sind? Eben, Sie haben schon von der Koalition mit den Grünen gesprochen, da waren Sie ja eben auch involviert. Gibt's da, wie kann man diesen kann man den irgendwie festmachen? Wird mehr diskutiert beim Ministerrat, weil jetzt 3 verschiedene Parteien drin sind? Kann man das irgendwie klar machen?
Na, es ist einfach eine intensivere Koordinierung, weil natürlich immer mindestens 3 Parteien am Tisch sitzen, aber das ist nichts Schlechtes. Wichtig ist, dass immer alle 3 mit am Tisch sitzen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unser umfassendes 211 Seiten langes Regierungsprogramm auch miteinander gut umsetzen können.
Eine letzte Frage habe ich noch, weil Sie gerade noch mal den Nationalrat angesprochen haben, der ja diese Woche tagt. Da haben Sie vorhin gemeint, Sie werden schon die ersten Beschlüsse Richtung Stopp oder Aussetzen des Familiennachzugs dort einbringen oder auch eben fassen als Regierungsmehrheit. Was genau können wir dann da erwarten?
Das werden die nächsten Tage noch zeigen. Es wird bis zur letzten Minute daran gearbeitet, dass wir hier erste Vorschläge auch vorbringen können.
Frau Ministerin, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Danke, dass Sie sich trotz dieser vielen, vielen Arbeit, die Sie derzeit da haben, sich Zeit genommen haben. Danke für den Besuch.
Dankeschön.
Und das Interview analysieren natürlich wir dann gleich noch hier in der Sendung mit unserer Politik-Chefreporterin Manuela Reidl und mit Rainer Nowak, stellvertretender Chefredakteur von der Krone.
Aber außerdem geht es bei uns auch gleich noch um die Buwog-Affäre. Da läuft seit Donnerstag ja der Berufungsprozess am obersten Gerichtshof. Und auch darüber berichten wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Sie haben es gesehen, bei uns war gerade die designierte Integrations- und Familienministerin Claudia Blackholm zu Gast, und jetzt sprechen wir eben über dieses Interview.
Und dazu haben schon Platz genommen bei uns der stellvertretende Chefredakteur bei der Kronenzeitung, Rainer Nowak. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herzlich willkommen.
Und unsere Politik-Chefreporterin bei Puls24, Manuela Reidl. Hallo.
Hallo, hallo.
Herr Nowak, lassen Sie uns gleich reinstarten. Was ist denn Ihnen hängen geblieben von diesem Interview? Was war für Sie bei diesem Interview mitentscheidend?
Es waren sehr viele Ankündigungen, die dann mit Leben erfüllt werden müssen in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Man darf nicht vergessen, Claudia Blackholm, die frühe Staatssekretärin, war sehr jung, ist sehr aktiv, ist sich gerne in den Medien sieht, wird bei manchen Journalisten ja ganz gerne belächelt. In Wahrheit hängt aber extrem viel von ihr ab. Warum? Mit dem Themenbereich Integration ist sie gemeinsam mit dem Innenminister Gerhard Kahner wahrscheinlich quasi die wichtigste Playerin, die wichtigsten beiden Player, wenn es darum geht, Stimmen von der FPÖ zurückzuholen. Also mit rechts der Mitte zu punkten. Wenn ihr das nicht gelingt, wenn sie nicht Erfolg hat, wenn das Gerhard Kahner nicht gelingt mit Abschiebungen und anderen Themen, dann wird die Herbert-Kickl-FPÖ weiter reüssieren. Deswegen ist sie wahrscheinlich für ihre Partei zurzeit wichtiger, als man denkt.
Manuela, wird sie das aus deiner Sicht schaffen, jetzt ein bisschen auf dieses Interview, das wir gerade gesehen haben, auch gedacht?
Ja, also wenn man der Theorie anhängt, dass wenn man in etwa in der Diktion der Freiheitlichen bleibt, nur höflicher formuliert, dann reüssiert sie dabei gerade. Also man sieht ganz eindeutig, dass sie sich sehr stark rechts positioniert, auch in der Zuwendungsfrage, in der Zuwanderungsfrage. Claudia Plakholm ist die designierte Integrationsministerin und ihr geht es vor allem darum zu zeigen, wir haben einige Härten geplant für Menschen, die da zu uns gekommen sind. Also es gibt null den Versuch, Zuwanderung auch positiv zu framen. Es gibt null den Versuch, den Menschen zu kommunizieren, dass Zuwanderung auch ein Asset sein kann für den Wirtschaftsstandort und so weiter. Das ist generell aus der Mode gekommen. Das ist natürlich nicht nur sie. Aber es war ganz besonders auffällig, dass sie mit Integration vor allem mehr Härte gemeint ist. Und dass es nicht dazu gedacht ist, auch zu werben unter der Mehrheitsbevölkerung und zu sagen, es bringt uns auch etwas, wenn Menschen zu uns kommen. Und das Zweite, was mir sehr, sehr stark aufgefallen ist, ist, dass quasi die Härte im Vordergrund steht. Ja, also beispielsweise beim Familiennachzug wird nicht thematisiert, dass es mit doch einigem Leid einhergeht, wenn man den Familiennachzug en gros verbietet für die Menschen, die dann längerfristig hier leben wollen, sondern es ist halt eine Maßnahme, die den Menschen signalisieren soll, wir brauchen Herbert Kickl nicht, sondern es genügt oder ihr habt recht damit getan, die ÖVP in Regierungsverantwortung zu verhelfen und damit wird das alles wieder gut. Also man merkt schon, dass sie da sehr, sehr Kante geben will. Das ist die ewige Diskussion, ob das dann sozusagen die noch Rechteren verhindert.
Lassen Sie uns, Herr Nowak, vor allem auch bei einem Thema anschließen. Das ist eines Ihrer ersten ganz großen Themen, hat sie auch hier im Interview gerade vor wenigen Minuten gesagt, dieses Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Warum ist das für Sie so ein wichtiges Thema? Hat das so eine große Signalwirkung, genau was Sie vorhin angesprochen haben?
Also ich glaube, das ist Symbolpolitik und ja, hat natürlich auch Signalwirkung in Schulen, im öffentlichen Raum und ist da ein großes Thema. Ich würde zum Beispiel den Familienzuzug oder überhaupt die Asylpolitik der Zukunft und wie man die gestaltet, wahrscheinlich als wesentlich wichtiger empfinden. Weil da geht es um Leute und da können wir dann wahrscheinlich noch kurz reden über den angeblichen Notstand, der in den Schulen natürlich durchaus gegeben ist und da haben wir ein Problem. Also ich sehe das gar nicht nur als Parteitaktik, sondern ich sehe das wirklich als echtes Problem da. Aber beim Thema Kopftuch, glaube ich, da geht es ja. Das ist eine Symbolpolitik und da wird man sehen, wie man das durchziehen kann. Sie ist ja auch für Verfassung zuständig, also insofern hat sie quasi gleich beide Probleme unter ihrem Ressort oder bei sich im Ressort, weil tatsächlich die einzig saubere Lösung wäre ja quasi ein generelles Verbot von religiöser Symbolik in den Schulen. Aber was ist mit dem Kreuz, was ist mit der Kippa, das kann sie natürlich nicht in einem dann doch christlich geprägten Land oder wie abendländisch, wie man das dann definieren möchte, also keinem laizistischen Land wie etwa in Frankreich oder so. Das heißt, da tut sie sich sicher schwer mit der Verfassung und das wird ja überhaupt das Problem werden dieser Bundesregierung in vielen Bereichen, gerade beim ganzen Thema, dem Bereich, der Claudia Plakholm betrifft, ist quasi dieses ständige Abwägen mit dem Verfassungsgerichtshof, mit dem Recht, das kennen wir auch von Ländern wie Deutschland, aber vor allem auch Italien, die ständig ihre Asylpolitik eigentlich mit dem obersten Gerichtshof quasi austarieren müssen und da streiten müssen. Sehen wir jetzt, dass das Primat der Politik nicht ganz ein Primat der Politik ist und natürlich auch ein Primat der Justiz bzw. der obersten Gerichte. Also das ist ein wahnsinnig spannender Bereich, den wir dann in den nächsten Jahren als Journalisten begleiten dürfen und beobachten dürfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also die Einzelfallprüfung bei Kopftüchern stelle ich mir relativ schwierig vor. Ob dann der Schulinspektor, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, vorbeikommt oder ob das der Klassen Vorstand ist oder der Schulgemeinschaftsausschuss mit Eltern und Schülern, also wer das dann prüfen soll, ob ich will, weil ich religiös bin, also ja. Das wird ein kompliziertes Verfahren geben, das wird uns noch länger beschäftigen.
Manu, vielleicht ganz kurz auch dazu, ist das nicht auch ein Hop- oder Drop-Thema? Entweder gelingt es oder gelingt es nicht, oder? Wenn jetzt das Kopftuchverbot
ist, ist schon einmal nicht gelungen.
Ist eigentlich auch, da ist der Erfolg schnell ablesbar.
Ja, allerdings muss man sagen, dass diese Idee dahinter, ja, also Rainer hat es gerade Symbolpolitik genannt, die Idee dahinter, dass man es versucht, denjenigen schwerer zu machen, die sich nicht angleichen wollen, oder ich will mich schützend vor Mädchen stellen. Das war die Aussage, die Claudia Plackholm heute mehrfach getroffen hat in den Interviews. Da weiß man, dass man sehr viele Menschen in Österreich hinter sich hat und der Erfolg ist schon, es zu fordern. Ja, und dann vielleicht auch zynisch zu sein und zu sagen, wir wollen das gerne, aber der Verfassungsgerichtshof lässt es nicht zu. Das war ja mehr oder weniger das, was Sebastian Kurz an ihrer Stelle getan hat, als er den Anlauf auf dieses Kopftuchverbot genommen hat vor einigen Jahren.
Aber ich glaube, also es wird eine Regelung geben und damit, also damit wir den Punkt auch noch ganz klären, also ich glaube, jeder Mensch sagt, bei einem kleinen Mädchen ein Kopftuch geht ja gar nicht, aber das ist, glaube ich, sind wir uns ja alle einig.
Dann schauen wir auf ein anderes, auch rechtlich schwieriges Thema, weil Sie haben ja recht, verfassungsrechtlich, aber auch im Punkt mit der EU wird es nicht ganz so einfach, gewisse Dinge durchzusetzen. Das zweite Thema dazu ist der Familiennachzug. Und da schauen wir uns ganz kurz an, wie Claudia Plackholm da argumentiert hat.
Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Wir arbeiten hier aktuell an der rechtlichen Ausgestaltung. Das Innenministerium ist damit betraut. Innenminister Gerhard Kahner hat schon vorletzte Woche, das Zeitgefühl ist etwas anderes, seit den letzten 3 Wochen durch die Intensität, seit wir in der zweiten Ministerratssitzung eben das Aussetzen des Familiennachzuges beschlossen haben, schon die Kommission auch verständigt darüber, über diese Maßnahme, dass wir diese Schutzklausel, diese Notfallklausel ziehen werden. Und übermorgen findet Nationalratssitzung statt im Parlament. Dort können schon die ersten Beschlüsse in diese Richtung gefasst werden.
Herr Nowak, also da macht man erste Beschlüsse im Ministerrat schon jetzt und auch im Nationalrat geplant diese Woche noch, ohne eigentlich zu wissen, ob die EU dieser Argumentation, wir haben hier einen nationalen Notstand, überhaupt folgen wird, oder?
Das ist eine ziemliche Kampfansage zu sagen, wir machen das noch die Woche fix fertig, aber ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die halt Nachtschichten einlegen müssen. Wird man sehen, was da rauskommt. Ja, tatsächlich wird es so sein, dass es wieder einmal vielleicht auch eine gesetzliche Regelung geben könnte, die dann quasi erst danach in Brüssel oder in Straßburg geprüft wird, also sprich, ob sie hält oder nicht. Ja. Ich glaube, also ein Notstand quasi ist eine Interpretationssache. Sind das bürgerkriegsähnliche Situationen auf der Straße? Die haben wir nicht. Oder reicht es eigentlich auch zu sagen, Moment einmal, wir haben in den großen Städten ein echtes Problem in den Schulen und wir kommen nicht mehr zurecht, wir haben weder genug Lehrer, noch genug Klassenräume, noch genug Aufmerksamkeit. Also die Kinder lernen zu wenig, zu schlecht Deutsch oder zu schlecht in der Volksschule. Also ist das schon ein Notstand? Kann man wahrscheinlich auch argumentieren. Wird eine spannende rechtliche Frage.
Aber diesen Notstand, Manu, müsste ich da eben, ich habe es auch bei Frau Plackholm versucht nachzufragen, müsste ich da nicht die ÖVP auch der Selbstkritik stellen? Sie ist seit Jahren fürs Thema Integration zuständig und jetzt sagt sie plötzlich, da ist ein Notfall, da ist so ein Notfall, dass man eben sogar diese Klausel ziehen kann, um diesen Nachzug zu verhindern?
Also in dem Fall ist ja der Notfall oder der Peak, der Gipfel des Notfalls schon ausgestanden. Stimmt. Und da kann man sehr wohl allen zuständig, nicht nur der ÖVP, sondern allen, die mit Bildung zu tun haben, die ist ja aufgeteilt. Also dafür ist ja die Bundesebene zuständig und die Landesebene, die teilen sich ja diese Aufgabe, dass es total vorhersehbar war, dass dieses Jahr 2023, 2024 extrem herausfordernd sein wird. Warum? Weil 2022 sehr viele Menschen aus Syrien nach Österreich gekommen sind. Die haben 2023 den Asylbescheid, den positiven erhalten, wenn es denn so war. Und wenn man dann tatsächlich asylberechtigt ist, kann man binnen 3 Monaten sofort nach diesem Bescheid den Antrag auf Familiennachzug holen. Was heißt das? Dass man die wirklich engsten Verwandten, also Ehepartner oder Kinder, eben zu sich ins Aufnahmeland holen kann. Und das haben dann viele gemacht. Und nachdem dann vor allem Frauen und Kinder nachkamen, wir wissen, eine Flucht ist gefährlich. Das sind dann oft die Männer, die antreten. Die Frauen und die Kinder warten in Flüchtlingslagern oder in der Türkei, wo ja auch sehr viele Syrerinnen und Syrer leben. Und als die dann kamen, dann war es plötzlich zu viel, vor allem in Wien. Wien hat die größte syrische Community. Dementsprechend wollten sehr viele genau dahin ziehen. Und natürlich hätte man das kommen sehen. Das ist das Erste. Dass es zweitens aber eine Riesenherausforderung insgesamt fürs Bildungssystem darstellt, wenn man multikulturell ist und sehr viele Sprachen in einem Klassenzimmer hat, auch das stimmt. Nur, das Bildungssystem hat schon seit vielen Jahren ein großes Problem. Sehr, sehr viele Unterstützungskräfte, die seit Jahren versprochen werden, fehlen. Lehrkräfte fehlen. Die Lehrpersonenausbildung ist reformiert worden, aber nicht zur Zufriedenheit aller. Studierende müssen da einspringen. Das alles zu schieben auf den Familiennachzug wäre schon ein bisschen billig. Also da muss sich jeder, der im Bildungsministerium saß, in den letzten Jahren den Vorwurf gefallen lassen, dass er den Zug hat an die Wand fahren lassen mit zu wenigen Gegenmaßnahmen. Und ja, die ÖVP ist seit sehr vielen Jahrzehnten in der Regierung und war auch für das Thema Integration bisher zuständig.
Eine zweite Sache, die Frau Plackholm auch noch gesagt hat, im Interview würde ich noch gerne anschauen, und zwar da geht es um die verpflichtenden Integrations-, um das verpflichtende Integrationsprogramm. Da möchte sie, wenn die Personen nicht entsprechend teilnehmen, die Sozialleistungen kürzen, so sagt sie das genau.
Das könnte zum Beispiel ein Streichen von Sozialleistungen sein. Das sehen wir, dass das in Bundesländern wie Oberösterreich oder Niederösterreich gut funktioniert, dass das umgekehrt eben auch zu einer Motivation führt, die verpflichtenden Deutsch- und Wertekurse auch abzuschließen. Und das finde ich insofern auch wichtig, wenn wir ein verpflichtendes Integrationsprogramm vorschlagen, wenn wir klar aussprechen und artikulieren, was wir von den Menschen erwarten, die nach Österreich kommen, die hier eine Zukunft haben wollen, ja, dann braucht es selbstverständlich auch Konsequenzen, wenn wir es einfordern.
Herr Nowak, da hat die Ministerin auch Niederösterreich und Oberösterreich da als Mustermodelle quasi herangezogen, wo das eben schon passiert, dass man die Sozialhilfe dann entsprechend kürzen kann, und hat dann auch überraschend überzeugt gewirkt, als sie gesagt hat, ja, natürlich wird das bundesweit kommen und das ist auch mit den Regierungspartnern so besprochen.
Also das schaue ich mir in der Stadt Wien zum Beispiel an oder im Wiener Rathaus vor allem im Wahlkampf. Also glaube ich jetzt nicht ganz, dass die das einfach so akzeptieren und machen wollen. Passt nicht zum sogenannten Wiener Weg. Wobei ich glaube, sie hat inhaltlich schon einen Punkt. Also zu sagen, bei Integrationsvergehen, wenn man so möchte, falls ein blödes Wort, ich gebe es zu, aber dass man da quasi weniger Leistungen bekommt, ist keine grausame Foltermethode eines autokratischen Landes, sondern gehört zu den Spielregeln, wird in anderen Ländern auch so gehandhabt. Ja. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und noch ein Punkt für Manuel Reidl vorher. Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden beim Thema Ausländer, Flüchtlingen, Integration, würde man gerne sagen, gemischt, dass ja, wir haben mehrere Integrations-, sagen wir mal, Defizite. Das eine ist das aktuelle mit der 2015er Flüchtlingswelle. Die Menschen sind da, die holen jetzt zum Teil, so Asyl da ist und der Asylbescheid positiv ist, ihre Leute nach. Gut, und da gibt es jetzt einmal akute Probleme, die wird man vielleicht in den Griff kriegen und vielleicht muss man auch was tun, vielleicht muss man auch einen Stopp verkünden, halte ich für möglich. Und dann gibt es sozusagen das ganz große Integrationsproblem. Wir hatten am Wochenende eine Studie, glaube ich, in der Presse, dass es diese sozusagen die soziale Mobilität, ja, also wie Menschen sozial aufsteigen in Österreich, ist zum Beispiel relativ positiv in Österreich. Wo sie nicht so positiv ist bei der zweiten, dritten Generation am Einwanderern schon vor Jahrzehnten, dass die Kindergeneration quasi nicht diese Aufstiegsmöglichkeiten haben. Also ich glaube, wir haben ein tiefsitzendes Integrationsproblem in Österreich, und zwar seit Jahrzehnten. Also ich glaube, man hat einfach sowohl von der Sozialdemokratie als auch von der ÖVP einfach immer weggeschaut und gehofft, das erledigt sich irgendwie von allein oder die gehen wieder, Stichwort Gastarbeiter, und das merkt man bis heute. Und ich glaube, dieses quasi Integrationsproblem begleitet uns seit Jahrzehnten und das ist eines der größten Probleme in diesem Land.
War noch ganz kurz, um das mit einer Frage noch anzuschließen. Siehst du das als Problem zwischen SPÖ und ÖVP, Sozialleistungen streichen? Da muss ja jedem SPÖ-Politiker den Magen umdrehen bei dem Satz.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass auch das Symbolpolitik ist, weil man sowohl in Niederösterreich als auch in Oberösterreich sieht, dass es diese Zwänge nicht braucht. Das Perfide ein bisschen bei dieser Argumentation ist, dass man so tut, quasi wir machen die Angebote und die bösen Zugewanderten nehmen sie nicht wahr. Das hat auch ein Herr Stocker und ein Herr Kahner schon zugeben müssen, dass das so ja nicht stimmt. Ja, also, dass es immer schon diese Angebote gab, zum Beispiel für Asylbewerber, und sie einfach nicht genutzt wurden, auch das stimmt nicht. Wenn man Asylbewerber ist, darf man nicht arbeiten. Man kam in den seltensten Fällen zu einem Deutschkurs, und diese Wertekurse wurden bisher auch nur wirklich extrem sporadisch angeboten. Ich finde das gut, dass es endlich kommt. Ja, weil wenn man irgendwo ankommt, komplett neue Kultur, man weiß nicht, wie das System funktioniert, das ist ja für alle Beteiligten nur positiv. Natürlich muss man den Leuten auch Grundwerte vermitteln, die uns allen wichtig sind, und daran muss man sie auch messen, das ist auch klar. Aber dieses Sozialhilfe streichen wir Integrationsverweigerung, also wegen der drei Fälle braucht sich wirklich niemand streiten. Das ist genau dasselbe, wie wenn man ein Burka-Verbot ausspricht und das betrifft dann 7 Personen in ganz Österreich. Also auch das ist mehr auf der Ebene der Symbolpolitik anzusiedeln, meiner Meinung nach.
Machen wir da jetzt einmal einen ganz kurzen Strich unter dieses Interview. Und wenn wir euch beide da schon im Studio haben, müssen wir natürlich auch über die Buwog-Affäre sprechen. Da gibt es morgen die Entscheidung im obersten am OGH eben, wie das ausgeht. Da ist den Überblick zu behalten ein bisschen schwer. Wir haben eine Grafik für Sie vorbereitet. Da können wir uns auch mal anschauen, was da eben alles war. Hier sehen wir es. Im Jahr 2000 wird eben Karl-Heinz Grasser Finanzminister, der damals von der FPÖ nominiert, läuft dann aber zur ÖVP über.
2004 kommt es dann zum Verkauf der Buwog-Wohnungen, 60.000 Wohnungen zu 961 Millionen Euro. Der Bestbieter liegt da nur 1 Million über den Zweitbieter. 2007 sagt der Rechnungshof dann überhaupt, die Wohnungen wurden zu billig verkauft.
2009 gibt es dann Berichte, dass Peter Hochecker und Walter Maischberger knapp 10 Millionen bei dem Kauf kassiert haben. Das waren so dubiose Geldflüsse, der Vorwurf eben Insiderhandel. 2010 gibt es dann die ersten Vorwürfe auch gegen Karl-Heinz Grasser und im Zuge der Buwog-Affäre, aber auch rund um den Linzer Terminal Tower.
2016 folgt die Anklage, 2017 der Prozessbeginn und im Jahr 2020 die Verurteilung. Grasser wird da eben zu 8 Jahren Haft verurteilt. Es wurde Berufung eingelegt und daher gibt es jetzt eben dieses Berufungsverfahren am obersten Gerichtshof, wo morgen ein Urteil fallen soll. Manu, nur um das jetzt mal ganz grundsätzlich zu klären, was kann da denn morgen theoretisch alles passieren?
Die eine Möglichkeit ist, dass der oberste Gerichtshof das Urteil erstinstanzlich so bestätigt, wie es gefallen ist. Ja, also auch mit den sehr hohen Freiheitsstrafen, bei denen ja sehr viele den Atem kurz anhielten, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass zum Beispiel einem Karl-Heinz Grasser 8 Jahre drohen würden nach dem erstinstanzlichen Urteil. Die zweite Möglichkeit ist, dass Teile des Urteils aufgehoben werden, erstinstanzlich und verworfen werden und das eine strafmildernde Wirkung hat. Und es besteht auch die Möglichkeit, auch wenn es nicht viele für realistisch halten, dass der oberste Gerichtshof so viele Prozessmängel feststellt, dass er sagt, der fängt wieder von vorne an. Und wir quasi dann wieder Stand 2017 wären, zu Prozessbeginn. Das wäre allerdings ein Wahnsinn.
Zurück in die Vergangenheit. Herr Nowak, was erwarten Sie von diesem morgigen Tag?
Also ich würde lieber die Nationalratswahl morgen prophezeien, ein Nationalratswahlergebnis, so wie wir hier hätten, als ein Urteil eines Gerichts. Aber ich glaube, also abgesehen von diese Möglichkeiten, die im Tisch liegen, hat mich ein bisschen gewundert, dass in den letzten 2 Wochen irgendwie in Justiz und justiznahen publizistischen Kreisen plötzlich das Gerücht oder Spekulationen gelaufen sind. Das Urteil könnte kassiert werden quasi und bis hin zu einem Freispruch. Das würde mich dann doch überraschen, weil die Prokuratur, also die quasi drüberliegende Behörde ist es, glaube ich, jetzt nicht genau, aber halt die Prokuratur eigentlich eine Bestätigung empfohlen hat und normalerweise sagt man, dass die obersten Richter dem folgen. Also das alles, also wenn das passiert, dann wäre das eine echte Sensation und dann fragt man sich auch, was da los ist. Und eins muss man sagen, jetzt, ich will da keine Kritik an der Justiz üben, aber dass diese Dauer dieser Verfahren eigentlich nicht akzeptabel sind in einem Rechtsstaat, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Jetzt weiß ich schon, es ist kompliziert, es ist dann auch eine besondere Aufmerksamkeit aufgrund der Prominenz der Personen, aber irgendwie müsste irgendwie was passieren, dass das schneller geht.
Das könnte ja ein Grund sein, dass der Oberste Gerichtshof das mit berücksichtigt und das als strafmildernd gelten lässt oder deshalb auch die Freiheitsstrafen heruntersetzt, weil diese lange Verfahrensdauer schon als Strafe an sich gewertet würde. Und das könnte man sogar, finde ich, ein Stück weit nachvollziehen. Und das soll es natürlich nicht sein.
Das wäre so der Mittelweg der österreichische.
Das wäre der österreichische Mittelweg. Und im Optimalfall machen wir dann Manöverkritik und überlegen uns, warum das so lange gedauert hat und wie man es beschleunigen könnte.
Aber sehen Sie da noch eine politische Tangente überhaupt bei diesem ganzen Verfahren, eben Stichwort Korruption?
Ehrlicherweise nicht wirklich, weil das ist jetzt, also die Dauer sozusagen ist das eine und dann war das ja jetzt, ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man sagt, jede Privatisierung ist automatisch quasi der Keim einer korrupten Handlung. Bei den Herren Hochegger und Maischberger und Grasser dürfte schon eine besondere Geschichte gewesen sein, die jetzt nicht nur politisch ist, sondern sehr individuell sein dürfte.
Manu, ganz kurze Abschlussfrage noch dazu. Österreich fällt ja eigentlich zusehends beim Korruptionswahrnehmungsindex zumindest runter. Ist theoretisch vorstellbar, dass es aber dennoch auch weiterhin Korruption und Korruptionsfälle gibt, die vielleicht auch gerade stattfinden?
Natürlich.
So ähnlich wie eben der, den wir da jetzt morgen in der Verhandlung sehen.
Also in der Größenordnung, Das ist wirklich sehr schwierig vorherzusagen. Aber wir haben ja jetzt wieder eine sehr, sehr heikle, eine Serie, wo jetzt nicht strafrechtliche Korruption, aber sogenannte Postenkorruption wieder stattfinden könnte. Die Regierung muss sehr viel, könnte die Regierung Posten besetzen. Auch da diskutieren wir als Land und als Republik ja ständig drüber, wie man das sich drüber, wie man den Anschein von Befangenheit und Parteilichkeit zu erwecken. Das ist gerade wieder ein aktuelles Thema. Jetzt im Hintergrund jemand Millionen Provisionen kassiert. Mir wird nichts einfallen, kein großer Staat fallen, kein großes möglich gewesen wäre, oder?
Und man muss dazu sagen, dass die Regierung zumindest mit dieser Transparenz im Regierungsprogramm am Schluss das Programm eingeschrieben haben, wer welches Vorschlagsrecht hat und nominiert hat. Das fand ich schon ganz gut, damit ist jetzt einmal ein bestimmes Thema weg.
Eine geheime Seitenblätter mehr. Danke, Manuela Reidl. Danke, Rainer Novak.
Danke. Sehr gerne.
Bei uns im Studio waren und bei uns geht es im Studio waren und bei, mit Wild umstritten und mit Werner Seeker. Und gleich als Vorwarnung, morgen gibt es keine Folge von keine Folge. Morgen gibt es bei uns
Eishockey, aber wir sehen einander übermorgen wieder am Mittwoch.
Schönen Abend, auf Wiedersehen.
Wer ist da heute?